Licht ins Dunkle. Heute aus Bremen. Von einem der größten intensivmedizinischen Kongresse der Welt. So, ich erzähle euch alles, was wichtig ist und hab viel Spaß. Licht ins Dunkle. Also, heute bin ich hier in Bremen. Gestern war ich auch schon hier in Bremen. Und in Bremen findet alljährlich ein sehr großer intensivmedizinischer Kongress statt. Einer der größten der Welt. So. Und was ist da alles? Ich habe mal das Programm. Wie ihr seht, ist das also nicht irgendwie so ein Faltblatt, sondern es ist fast ein Buch. Unterteilt wird das in Anästhesie, Intensivmedizin, dann gibt es da Intensivpflege, dann gibt es da Krankenhausmanagement, dann kann man Workshops machen. Ja, so. Und es gibt die Notfallmedizin. Es sind ungefähr, wenn ich hier mal grob gucke, so 20 Vorträge gleichzeitig. Ja, ja. Muss man sehen, was man da macht. Und bei mir ist es so, dass ich natürlich mich auf die Sachen konzentriere, die ich für mich brauche in meinem täglichen Leben sozusagen. Und das ist natürlich die außerklinische Intensivmedizin. Was ich ganz gut fand, es gab einen eigenen Part, ja, für die außerklinische Intensivmedizin, für die außerklinische Intensivpflege. Und das fand ich prinzipiell gut. So. Was ich auch prinzipiell gut fand, ist, dass auch die Referenten tatsächlich auch mal, ich sag mal, das Tragische am Beruf besprochen haben. Also, was ist das Tragische am Beruf, wenn man außerhalb der Klinik? Jetzt kann ich euch genau sagen. Schon als ich gelernt habe, die Picklein-Katheter zu legen, ne? Also das musste ich ja nochmal in der Radiologie machen. Ich bin dann also zum Professor Pech nach Magdeburg in die Radiologie, in die Röntgenabteilung. Und so, und da hat man dann gelernt, diese Picklein-Katheter zu legen. So. Aber wie funktioniert das da? Wenn da irgendwas nicht klappt, holt man seinen Kollegen. Wenn auf der Intensivstation irgendwas nicht klappt, holt man seinen Kollegen. Steht sogar in den Leitlinien drin, wenn ich jemanden nicht intubieren kann, Hilfe holen. So. Und die Entscheidung teilen, absprechen. Und das ist ganz wichtig, ist ein Riesenpunkt in der Klinik, was auch mittlerweile sehr gut gemacht wird, was kollegial gemacht wird. Die Sterberate bei Sepsis, also einer der schlimmsten Krankheitsbilder auf Intensivstationen, ist ein Drittel noch, ne? Aber all das können wir natürlich im ambulanten Bereich nicht machen. So, das heißt, wenn ich in der Intervention, also in diesem speziellen Bereich der Röntgenabteilung, die Picklein-Katheteranlage gelernt habe, so, dann hatte ich da meinen Patienten liegen, dann habe ich den OP-Tisch hochgefahren, sodass das gut war für mich, ne? Die OP-Lampe richtig gemacht, habe mich steril angezogen, eine Kollegin hat mir zugereicht, der Arm war fixiert, so. Und wenn irgendwas nicht geklappt hat, ja, dann habe ich eben eine neue Nadel genommen, ne? Im ambulanten Bereich ist das so, ich habe ein Set und in dem Set ist alles drin, was ich für die Katheteranlage brauche und dann Ende. Ich kann da nicht mal irgendeinen rufen und sagen, geh mal ins Lager, hol das mal neu, sondern man ist so ein bisschen auf sich allein gestellt. Man hat meistens noch einen Kollegen dabei, der einen unterstützt, aber ansonsten war es das. Ne? Und wenn ich in der Intensivpflege bin, was ich kann sagen, da bin ich manchmal allein mit meinen Patienten. In der 1:1-Versorgung ist es so, man ist beim Patienten zu Hause. Ich mache das nicht, das wäre auch nichts für mich. Genau, man ist beim Patienten zu Hause und dann ist man da 8 Stunden oder 12 Stunden, je nachdem, wie lange der Dienst geht, da und ist allen ausgeliefert, was da passiert. Ne? Das heißt, wenn die Angehörigen von dem Patienten nett sind, dann ist das irgendwie ein nettes Umfeld. Und wenn das halt Arschgeigen sind, dann ist es leider nicht so ein nettes Umfeld. Das Gleiche ist für, betrifft einen selber. Ne? Wenn man selber ein Arschgeige ist und dann da Unfrieden reinbringt, dann ist es auch für den Patienten, der einem ja ausgeliefert ist, auch nicht so eine schöne Sache. Also es ist eine sehr energiereiche Situation, würde ich mal sagen. Und die wird sehr unterschätzt. Also alle Kollegen, die ich im ambulanten Bereich schule, die in meine Vorträge kommen oder die die Expert-EV-Ausbildung machen bei uns in der Metacora-Akademie, die sind oft, ja, ich will nicht sagen überfordert, aber es ist schon sehr anstrengend, alle Entscheidungen alleine zu treffen. Ne? Deshalb braucht man auch ein extrem großen Wissenspool. Oft ist das so, dass die Kollegen zu uns kommen und wollen dann eben auch den Umgang mit solchen Kathetern, die in der Vene kurz vorm Herzen liegen, ne, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, lernen, ja, damit sie damit im alltäglichen Leben umgehen können, damit sie Patienten versorgen können damit. Und dann haben sie kürzlich die ganze Zeit Pharmakologieunterricht bei mir. Ja, wir müssen den Unterschied zwischen Pharmakodynamik und Pharmakokinetik rückwärts die Treppe hochtanzen können, weil das wichtig ist, weil nämlich nicht zur Visite der Arzt kommt und sagt, Mensch, der hat Verdauungsprobleme, wir können den oral die Tabletten nicht mehr geben, weil er sie gar nicht verdauen kann, weil der Körper sie gar nicht aufnehmen kann, weil dann die Konzentration am Wirkort gar nicht mehr gegeben ist. So, oder weil wir müssen die jetzt langsam abbauen, oder er hat sehr rausgekotzt, guckt euch das mal an, so, wir müssen eine EV-Versorgung machen, die ganze Entscheidung triffst du da alleine. So. Und bei diesen Workshops oder bei diesen Vorträgen hier hat man natürlich immer eine große Range und es werden sehr viele Studien vorgestellt und es gibt sehr genaue Handlungsanweisungen, das finde ich super. Was jetzt hier bei diesem außerklinischen Bereich auf jeden Fall zur Sprache kam, ist, das predige ich auch schon länger, weil mir das so ein bisschen auf den Sack geht, diese Pseudosicherheit von Handschuhen. Ja. Und das wurde auch hier ganz klar gesagt. Also erstens ist es so, dass Hygiene wirklich so viel Leben rettet. Egal, wo ihr vernünftig, hygienisch in eurem Leben vorangeht oder wenn ihr hygienisch handelt, ihr sichert euch euer Leben. Ne? Also es gibt wirklich so unfassbar viele Krankheiten, die auch sekundär später durch eine Infektion einen Krebs entstehen lassen. HPV-Virus, ich meine, das weiß man doch mittlerweile. Und auf Intensivstationen ist es so, dass ihr das reingeprügelt wird. Im OP ist es noch schlimmer. Also das war eine echt harte Lehre. Und jetzt durch diese Studien, die hier vorgestellt wurden in Bremen, ist das dann auch nochmal manifestiert worden. Das ist wirklich extrem wichtig, ja. So, und oft ist es so, dass man, ich muss zugeben, ich liebe Handschuhe beim Kochen, ja. Also zu Hause, wenn ich keine Handschuhe habe, wenn ich koche, das geht überhaupt nicht. Dann gehe ich los, setze mich ins Auto, fahre irgendwo hin und kaufe mir neue Handschuhe. Das ist wirklich bei mir in Fleisch und Blut übergegangen. Aber ich ziehe die dann auch aus. So. Und das ist dieses Fatale, dass oftmals Handschuhe einfach weitergetragen werden. Ne? Dass man, wenn man Patienten versorgt und Handschuhe anhat, dann wird da überdesinfiziert, was bei manchen Handschuhen geht. Es ist eben wie bei allen. Es gibt eben preiswerte Handschuhe und es gibt teure Handschuhe. Und wenn ich dann halt in der Klinik selbstverständlich irgendwie preiswerteren Handschuhe bekomme und die dann halt 2 Stunden anhab und damit 5 Patienten versorge, dann kann ich euch sagen, die 5 Patienten, die haben dann untereinander schon mal den einen oder anderen Keim ausgetauscht. Herzlichen Glückwunsch, ne? Das heißt, wenn man ein Patient ist oder auch so im Leben, braucht das keiner, dass man irgendwelche Viren oder Bakterien oder Pilze vom Pfleger oder von einem, mit dem ich zusammenlebe, wie auch immer, mitgebracht bekommt. Herzlichen Glückwunsch. So, braucht kein Schwein. Und diese Infektionen sind halt leider nicht immer so harmlos. Oder es härtet einen auch nicht unbedingt ab. Es gibt ja dann auch immer die Wahnvorstellung, dass man, wenn man so ein paar Infektionen durch hat, dass das ja ziemlich geil ist für den Körper. Ne? Und gerade jetzt mit diesen Long-Covid-Patienten und weiß man doch, wie tragisch das enden kann, wie lebensentscheidend das für einen selber oder eben auch für das Gegenüber, für Patienten, für die Partnerin sein kann, wenn da nicht gut gehandelt wird, sage ich mal. Also bitte passt auf, wenn ihr kocht, ich sehe das bei Fernsehköchen immer, ich gucke ja gerne diese Fernsehsendung, ich liebe Kochen, ich lese viele Kochbücher und ich krieg dann die Krise, wenn dann der ein oder andere Fernsehkoch schon so ein bisschen mit Absicht auch, ne, zeigt, wie er dann das Fleisch einfach so mit der Hand anfasst und so nach dem Motto gehört einfach dazu, ne, das ist irgendwie so ein bisschen martialisch auch und so, das gehört überhaupt nicht dazu, das ist saublöd wie ein scheiß Meter Waldweg, ne, so, die Hände gehören sich gewaschen, aber vor allem gehört auch Desinfektionsmittel dazu. Ja, rohes Fleisch, das ist nicht eben mal witzig, sondern man muss das vernünftig behandeln, man muss sich selber schützen. Ich mache das mit Handschuhen und Desinfektionsmittel, wenn ich im was in den Reifekühlschrank gehe. Also das heißt, dieses Wissen, also diese Handlungsstränge, die ich auf der Intensivstation und im OP gelehrt bekommen habe, die ich gelernt habe oder so, wirklich mit harter Hand auch, weil die da einfach überlebenswichtig sind, wenn du das nicht machst, ja, dann stirbt der Patient, wenn du da fuscht im OP und da eine Infektion reinbringst. Und das hat sich bei mir so bis in die tiefsten Gehirnareale erstreckt, dass das einfach mein Leben bestimmt. So, und ich habe, weiß ich jetzt nicht, ob das Zufall ist, aber ich habe meine letzte Infektionskrankheit gehabt, ich glaube, es war 2014 oder so. Da hatte ich mal Halsschmerzen, ansonsten wüsste ich nicht, ob ich einmal, ich hatte nie irgendeine Covid-Infektion. Das soll überhaupt nicht heißen, dass ich klüger bin als andere oder so, aber das ist bei mir das gesamte Leben bestimmt das, wenn es irgendwie eng wird, ob ich jetzt Straßenbahn fahre oder wenn die zu voll ist oder so, dann verhalte ich mich instinktiv danach. Ne? So, nehme ich ein Taxi oder mache einen Mundschutz dran. Und beim Kochen ist das so, dass ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, Hygiene walten zu lassen. Wenn ich fermentiere, wenn ich Obst, Gemüse oder Fleisch in irgendeiner Form haltbar mache oder so, ist einfach wichtig, ne? Weil die Keime, die ich will bei der Fermentation, ja, die muss ich erhalten, und die Keime, die ich nicht will, na, Botulinum oder so, Clostridium botulinum, die mich umbringen würden und die ich auch nicht abdesinfizieren kann, mal eben so oder mal abkochen kann. Also diese Giftstoffe, die da entstehen, die bleiben eben auch. So, die darf ich eben nicht entstehen lassen, und dafür bin ich verantwortlich, ob ich beim Patienten arbeite oder ob ich irgendwie einen Schnitzel mache oder ob ich Hühnchen verarbeite. So, was war noch? Es gibt sehr große Beobachtungsstudien, warum denn Patienten, das immer, also wir sind außerklinisch, ne? Also innerklinisch, ihr könnt mich ja anschreiben, wenn ihr wissen wollt, was es da auf Intensivstationen bei Sepsis-Patienten Neues gibt, dann kann ich euch das gerne auch erzählen. Aber was eben in großen Beobachtungsstudien und Befragungen auch noch rauskam, oder ist das Defizite im Wissen, ja? Also das heißt, wenn ich kein komplexes Bild habe über meinen Patienten, als Krankenschwester oder auch als Arzt oder so, dann führt das zur direkten Schädigung vom Patienten. Das ist halt wirklich so. Also ich habe einen Patienten, da ist, weil er einen Fahrradunfall hatte und weil er einen Querschnitt hat, beatmet, liegt zu Hause. So, und dann, wie gesagt, muss ich, wenn ich den behandle oder wenn ich den pflege, ja, dann gehört eben auch die Zusatzerkrankung, die er hat, oder die Erkrankungen, die entstanden sind durch die erste Erkrankung oder so, das Wissen dazu, um eben irgendwelche Exazerbationen, Verschlechterungen beim Patienten zu entdecken und eben zumindest, wie sagt man so schön, zu melden, zu dokumentieren oder eben dem Arzt zu sagen, weil der ist ja nicht da. Wie gesagt, wir sind nicht in der Klinik, wo der einmal da vorbeikommt und kannst selber merken. Ne? Das ist extrem wichtig. Deshalb bin ich immer sehr für Ausbildung, und vielleicht bin ich da auch ein Extrembeispiel, das kann irgendwie alles sein, aber ich finde, Medizin ist Wissen. So, Punkt. Muss ich lernen? Kann ich talentiert sein? Kann ich klug sein, wie ich will? Das muss ich aber leider auswendig lernen, das muss ich lesen. Ich muss die ganze Zeit irgendwie mich weiterbilden, täglich. Und das ein Leben lang, wenn ich da arbeite, finde ich. Das ist ganz wichtig, kam da auch raus, ne? Und ja. Was war noch? Ich war dann noch auf dem intensivmedizinischen Kurs, das fand ich ganz gut. Es geht ja um diese Erkrankungen, die einfach dadurch entstehen, dass ich überhaupt auf der Intensivstation liege, und das betrifft sehr, 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 sehr viele Patienten, also weiß ich nicht, 2/3 oder so, die irgendein Problem von Intensivstation mitnehmen. Das kann psychisch sein, ganz praktisch sein. Viele Patienten, die lange auf Intensivstation liegen, sind durch die Intensität der Behandlung hinterher nicht mehr in der Lage zu überleben. Es überleben immer mehr Patienten, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, aber dadurch, dass die Patienten mit extrem schweren Krankheitsbildern überleben, haben die dann Probleme, die es vorher nicht gab, weil sie vorher halt gestorben sind. So, jetzt leben die noch, können aber nicht mehr arbeiten, haben dadurch finanzielle Probleme, haben psychische Probleme und darüber hinaus, wir hatten ja diese ICU Acquired Weakness, das heißt ICU, Intensive Care Unit, also Intensivstation, erworbene Schwäche, Diese auf der Intensivstation erworbene Schwäche bleibt ein Leben lang. Das sind die Patienten, die im ambulanten Bereich beatmet liegen. Ja? So, die, wo der Herzinfarkt behandelt wurde, wo die Blutung im Gehirn behandelt wurde. Aber die Behandlung auf der Intensivstation, die konnte nicht behandelt werden. Und wie endet's? Ich liege auf irgendwo in einem Heim oder ich liege in einer Intensiv-WG, bin beatmet und das ist mein Leben dann. Und die Entscheidung, die wird auf Intensivstation getroffen. Ja? Das heißt, an alle, die Angehörige auf Intensivstation haben, sprecht mit dem Team. Auch wenn der Patient noch schwer krank ist, denkt daran, so früh wie möglich die Intubation zu beenden, so früh wie möglich daran zu denken, dass der Tubus auch mal wieder aus dem Hals entfernt werden muss, dass der Patient mobilisiert werden muss. Man kann jeden Patienten mobilisieren, auch passiv, ja, egal wie tief der sediert ist. Weil an der Stelle der akuten Behandlung, der intensiven Behandlung, muss darauf hinaus, muss schon die Behandlung geplant werden nach der Akutbehandlung. Also da muss ich schon planen, wie ist das Outcome, wie bekomme ich den Patienten wieder dahin, dass er hinterher auch wieder ein gutes Leben hat. Wichtig, 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 die Brücke von Intensivstation zu meine Erkrankung ist behandelt worden, aber ich möchte wieder ein Überleben haben. Müsst ihr aktiv mitgestalten, jeder muss das machen, sei der Arzt, sei der Pfleger, denkt dran. Ich habe oft genug auch als Gutachter dann Patienten erlebt, wo eben nur das Herz betrachtet wurde und nicht der Tubus. Und im Gespräch konnte man dann doch irgendwie darauf achten, dass der Patient dann doch frühzeitig extubiert wurde und dann ein besseres Outcome hatte. Macht das, kümmert euch drum. Was war noch? Palliativmedizin. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nicht, warum ich immer so ein Pech habe, aber warum müssen Palliativmediziner immer solche Lackmeier sein? Es gibt bestimmt eine Milliarde gute Palliativmediziner, so, die ganz wichtig sind. Aber diese selbstzufriedenen Pisser, ja, die sich einen Sport daraus machen, Therapien zu beenden, vor allem, wenn der Patient, also das ist, war im Vortrag, ja, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern da steht da der Palliativmediziner mit seinem dreiteiligen Anzug, grinst mich an. Gut, da weiß er nicht, dass ich da eine andere Meinung habe. So, und war ganz stolz darauf, dass ein Patient, der auf einer in einem Hospiz lag und dann eben, weil er eben zu seiner Erkrankung noch eine Lungenentzündung bekommen hat, darauf bestehen wollte, dass er doch nochmal auch die Lungenentzündung behandelt bekommen hat. Und der Arzt sagt, ja, dann muss er eben vom Hospiz weg. Wir sind hier da, um das Leben zu beenden. Und das ist alles so toll, wie wir das machen. Das Leben beenden kann ja alles sein. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, aber behaltet eure Verantwortung, ja, und versucht, also diese Geilheit, das Leben gehört zum, oder der Tod gehört zum Leben und so, dass ich, es stimmt alles, natürlich. Der Wille, der Patientenwille muss beachtet werden, aber es hat auch irgendwie, finde ich, muss man es auch immer neu beurteilen und ich finde, jeder hat das Recht, dann nochmal zu sagen, ah, ich habe heute doch vielleicht keinen Bock zu sterben oder so. Und dann ist er eben nicht blöd und dann muss man da, dann kann man den doch wieder aufnehmen und kann da noch irgendwie ein bisschen was machen. Ich weiß nicht, das geht mir alles zu schnell. Ich mag das nicht. Ich habe da kein gutes Gefühl. Ich will das nicht. Und ich gehe hier auf 20 Vorträge und der einzige Vortrag, wo mir ein bisschen Kotze hochkommt, ist der selbstverliebte Palliativmediziner, der einen ständig in die Fresse grinst und Sterben so geil findet. So, jetzt kann jeder Palliativmediziner mir schreiben, wie saublöd ich bin. Das mag auch alles sein. Und natürlich sind 99,9% aller Palliativmediziner wahrscheinlich feine Menschen und die haben sich darauf eingelassen, auf diesen Bereich des Lebens. Aber wenn das so ist wie gestern, dann gefällt mir das nicht. Ne? Also auch gerade, wenn man wie dieser Mediziner, der dann eben auch Gutachten schreibt, so, ne? Also man muss ja so für die Krankenkassen jetzt immer so Ausblicke schreiben für Patienten, die nicht sterben wollen, also die beatmet sind. Und die Krankenkasse verlangt jetzt in ihren neuen Verträgen, dass da immer geguckt wird, ob man dann die Intensivpflege beenden könnte, in eine normale Pflege umwandeln könnte. So, und in dieser Doppelfunktion, dass er also einmal Palliativpatienten betreut, so toll, und auf der anderen Seite aber auch Patienten, die überhaupt nicht sterben wollen, die einfach nur schlimm krank sind, und dann plötzlich sagt, ja, aber von den Patienten, die gar nicht sterben wollen und einfach nur schlimm krank sind, findet er persönlich So sollte man auch mal drüber nachdenken, wie weit man das treiben muss mit der Intensivpflege oder ob man da nicht auch mal die Behandlung beenden sollte, weil sozusagen das Ergebnis des Lebens, was da noch übrig bleibt, in seinen Augen auch kritisch beurteilt werden muss. Ey, fick dich. Ganz im Ernst. So, wenn der Patient da noch leben will, dann kann er da noch leben. Und wenn er das für sich empfindet, dass es lebenswert ist, dann ist das sein Ding und nicht dein Ding. So, jetzt habe ich mich wieder aufgeregt. Ansonsten Licht ins Dunkle. Habt Spaß und tut mir leid, wenn ich mich über solche Sachen ärgere. Und ich bin immer Fraktion Leben, auch wenn es vielleicht nicht immer für alle nachvollziehbar ist. Okay, alles klar. Bis dann. Licht ins Dunkle.